Hallo und herzlich willkommen zu Ungefiltert, dem Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Hardy Klossek. Wir sind aber heute hier in Düsseldorf nicht zu zweit oder auch nicht zu dritt wie sonst immer. Wir haben heute vier Leute am Tisch und die stelle ich erstmal vor. Ansgar brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Ansgar, erstmal schön, dass du auch wieder am Start bist.
Danke.
Und wir haben heute einen Special Guest und dann zwei Special Gäste, aber natürlich den Geschäftsführer von Tipwin, Damir Böhm, der ist heute auch am Start.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Wunderbar. Und dann haben wir einen Mann, über den brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Wörter verlieren. Ich will es aber trotzdem machen. Heute wird es nämlich im Podcast bei uns heute richtig groß. Heute sitzt bei uns einer, der den deutschen Fußball nicht nur begleitet hat, sondern geprägt hat wie kaum ein anderer. Er ist der Mann, der Bayer Leverkusen aus der Fahrstuhlmannschaft zu einem internationalen Topclub gemacht hat, der Transfers gemacht hat, als andere noch zu Telefonzellen gesucht haben, der Brasilianer nach Deutschland geholt haben, als andere noch gesagt haben, Samba funktioniert nur am Strand. Rainer Kallmund.
Ja, danke schön. Ich freue mich für die Einladung. Hochprofessionell, wie ich das sehe. Ne? Der Ansgar kenne ich ja nur ein bisschen hemdsärmelig und ich habe ihm schon gesagt, ich bin über euren Podcast immer sehr, sehr angetan und auch von begeistert, weil da viel Kompetenz drin ist. Ne? Muss ein bisschen Stimmung, ein bisschen Emotionen rein, aber entscheidend ist immer die Basiskompetenz.
Von mir aus können wir aufhören. Sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank.
Eine gute Balance muss man immer haben und ich hoffe, wir haben die.
Kalli, erste Frage. Warum hat Ansgar Brinkmann nie bei Bayer Leverkusen gespielt, bevor wir zögern?
In dieser Frage wusste ich nichts, Kalli. Schön, dass der.
Weißt du, Brasilianer, ich habe ihn ja auch früh kennengelernt. Ne? Ich habe immer gesagt, so ein Beispiel mit dem Jürgen Klopp. Die waren ja zusammen auf einem Zimmer, ja, haben sich sehr gut verstanden. Und dann hat Jürgen Klopp irgendwann mal ein Buch geschrieben. Und ich habe ihn dazu gefragt, hör mal Jürgen, du warst doch mit dem Ansgar immer auf einem Zimmer. Wieso warst du so vereinstreu und bist immer in dem Verein Mainz 05 gewesen? Und der Ansgar war ja ein Wanderjunge. Also so bei 2 Jahren war spätestens Feierabend. Normal ist er jährlich gewechselt und dann hat Jürgen Klopp mir eine gute Antwort gegeben, also eine freundliche zu ihm. Seht ihr, Kalli, ich habe in keinem Jahr ein Angebot von einem anderen Verein gekriegt. Deswegen konnte ich ja nicht kurz wechseln. Der Ansgar, mein Zimmergenosse, hatte pro Jahr 2, 3, 4 neue Angebote. Da gab es ja wieder Handgeld und da gab es wieder neue Chancen. Und so ist der mehr gewechselt wie ich. Der lag nur daran, weil ich keine Angebote gekriegt habe.
Alles klar, wunderbar.
Als Spieler.
Und im Nachhinein hat Klopp immer zu mir gesagt, Ansgar, deine Wechsel haben noch einen Grund. Die oben haben gesagt, den tun wir uns nicht an. Und die unten haben gesagt, wir eigentlich auch nicht, aber wir sind in Not.
Ich hab mal nachgeguckt. Also wir steigen gleich ein. Also ich habe mal nachgeguckt, wie die Bilanz bei euch beiden ist. Wisst ihr das? Na, wahrscheinlich nicht. Nein. 4-mal hast du gegen Leverkusen gespielt in der Zeit von Kalli und 3 Siege für Leverkusen und 1 Unentschieden. Aber du hast in Leverkusen Elfmeter-Tor gemacht.
Ja, aber ich war in der zweiten Liga zu Hause. Ne? Ich habe die Bundesliga, ja, wenn man genau hinguckt, nur gestreist. Einmal mit Frankfurt, einmal mit Bielefeld. Mein Zuhause war die zweite Liga. Kalli war in anderen Gefilden unterwegs.
Ganz wichtig ein Spiel, muss ich mal sagen, wo wir mal unten in der Scheiße drin hängen. Spielten wir hier in Arminia Bielefeld. Wir lagen zur Halbzeit 0-1 zurück. Hast du wieder durchgeschossen hat? Das Ekelpaket, was mir so lacht. Und dann hatten wir aber, ich muss sagen, mein Glück war, Lucio, wir hatten damals Emerson verletzt, Lucio verletzt und der wurde operiert. Dann habe ich seinem Fitness, die haben alle Fitnesstrainer in Brasilien, die sind am Fitnessbereich auch. Wenn die Nationalmannschaft trainiert, gut, der Cheftrainer, der Taktiker, der steht da meistens am Rand, dann sind diese Fitnesstrainer zugange. Und dann habe ich den mit eingeladen, habe gesagt, wenn du den noch fit kriegst, gibt es auch eine Sonderprämie, kostet eine schöne Uhr. Und da hat der Lucio in dem Spiel zum ersten Mal gespielt und hat 2 Tore geschossen. Weltklasse Lucio. Und somit haben wir das Ding noch mit viel Glück gedreht. Wenn nicht, hätten wir es vielleicht schwieriger gehabt, drin zu bleiben.
Ich habe immer zu Bernd Schneider, ich habe ja mit Bernd Schneider in Frankfurt zusammengespielt. Wir beide rechte Seite. Und ich habe immer zu Bernd gesagt, Bernd, jetzt red doch mal mit dem Kalli. Das hat auch mit uns in Frankfurt schon gut geklappt, da hintereinander. Ja, aber ja. Wollte nicht.
Er war ein guter Spieler. Und
nein, aber so aus der Erfahrung, beziehungsweise so aus dem Kopf heraus, hattest du ihn auf dem Schirm, Ansgar Brinkmann?
Ja, also das war ja ein bekannter Spieler, der fiel ja rauf durch die weißen Haare und dann hat er auch ja nicht leise gespielt, also gut gedribbelt, gute Technik, aber er hatte auch eine große Klappe schon, den Schiedsrichter, jeden, alles, was da rumlief. Ne? Also er war kein stiller, ruhiger Spieler, du konntest ihn nicht übersehen, weiße Haare, große Klappe und auch ein guter Fußballer, muss man ganz klar so sehen.
Das stimmt. Kalli, wann hast du gemerkt, ich kann hier mehr bewegen als andere Manager? Was hat dich als Manager unterschieden von anderen?
Also ganz ehrlich, ich habe nie da gesessen und gedacht, jetzt bin ich besser als die anderen. So tick ich nicht. Aber ich habe relativ früh gemerkt, dass ich Dinge anders angehen, mutiger, schneller, vielleicht emotionaler. Für mich war Fußball nie nur ein Geschäft, sondern ein Gesamtpaket. Beziehungen, Vertrauen, Leidenschaft. Das war genauso wichtig wie Zahlen und Verträge. Ich war immer nah dran an den Spielern, Trainern und Mitarbeitern, wussten wir die Ticken und das hilft dir dann auch enorm. Ich war kein Verwalter, sondern ein Gestalter. Ich habe Dinge angeschoben, war kreativ der Herangehensweise und hatte die Überzeugungskraft und das Dranbleiben, um mich auch gegen größere Namen durchzusetzen. Nach dem Motto, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Wir waren ja damals noch eine kleinere Nummer. Ich konnte Menschen begeistern, mitnehmen. Ich habe persönlich 100% Leidenschaft vorgelebt und das genau auch vom Team erwartet. Klar, da wurde auch mal geschimpft. Es hieß ja, wer beim Kalmund arbeitet, freut sich aufs Sterben. Aber bis heute habe ich mit eigentlich allen ein gutes Verhältnis. Das sagt, glaube ich, alles. Fachlich war ich jemand, der ein Spiel gut lesen konnte, ein Stratege, aber immer mit einem guten Gespür für Menschen. Ich bin ein emotionaler Typ, der trotzdem mit Zahlen umgehen kann, aber ich wusste auch, wo meine Grenzen sind. Endlose Verhandlungen, dafür hatte ich keine Geduld. Da habe ich lieber den anderen verhandeln lassen, sonst hätte ich entweder zu viel gezahlt oder den Deal einfach platzen lassen.
Damir, holen wir dich mal kurz mit rein, der Geschäftsführer von Tippin. Was sind so deine Erinnerungen an Rainer Kallmund?
Natürlich erstmal die gesamte Zeit bei Bayer Leverkusen. Ja, ist ja völlig klar, dass du dort total prägend warst und auch eben als Manager diesen Verein, insbesondere mit Christoph Daum dann als Trainer, in nochmal eine andere Sphäre gebracht hattest.
Ja, Christoph Daum, da hast du hundertprozentig recht. Wir waren schon vor Christoph Daum, das muss ich auch mal sagen, 1988 UEFA-Cup-Sieger. Wir hatten da den ersten Brasilianer, Dieter, der habe ich beim Urlaub zufällig gesehen. Da denke ich, den nehme ich mit. Ja. Dann hatte damals $500.000 gekostet. Der Ribbeck war Trainer. Hör ab, Kalli! Die Samba-Tänzer, er hat es noch keinen Brasilianer geschafft. Da hatte schon FC mal CC, ich weiß nicht, ob sie die um Dampf vom Schiff irgendwo geholt haben. Aber jetzt kam Tita. Jetzt wusste ich genau, wie mein Trainer, damals Erich Ribbeck, reagieren würde. Kalli, bist du bescheuert? So ein Samba-Tänzer bei uns. Sag ich, ja, ich habe mal mitgebracht, das war jetzt meine Lüge, Notlüge. Ich habe mal mitgebracht, dass du die mal ansehen kannst. Das konnte ich natürlich bei Tita nicht sagen. Der war nämlich Torschützenkönig der Rio-Meisterschaft. Das hat dem in Brasilien eine große Bedeutung. Sao Paulo-Meisterschaft, Rio-Meisterschaft. Dem hatte ich gesagt, fährst du mal mit und guckst mal, ob es dir gefällt. Das war meine kleine Notlüge. Ja. Ihm hat sie gefallen und nach 2 Tagen, ich war erleichtert, kloppt. Erich Ribbeck, Kalli, das ist ja nicht schlecht. Hey, können wir nehmen. Und ich sag jetzt mal, dann hat er praktisch nur so eine Rückrunde bei uns gespielt. In Bremen ein Tor von der Mittellinie über den Torwart reingeschossen. Dann hat er auch im Viertelfinale waren wir beim FC Barcelona mit dem Tor Zubizarreta, Bernd Schuster Mittelfeld, Gary Lineker. Damit hat das Ding 1-0 gewonnen. Weißt du, wer das Tor gemacht hat? Tita. Dann kam das Endspiel mit 3-3 und dann mit Elfmeterschießen. Tita, Elfmeter im Spiel. Und was war dann? An die Italiener. Ich sage, Mensch, es ist die Weltmeisterschaft. Brasilien war da. Denke ich, muss nach Italien. Und da haben die Brasilianer den nominiert. Da ging der nach Italien zur Weltmeisterschaft auch 1990 und hat dann von den anderen Brasilianern, die in Italien damals gespielt haben, da war ganz andere Kohle und hat dann einen kleinen Spruch gesagt, hat aber mittlerweile vergessen, Cali ist kleines, dickes Bandito, weil er dachte, ich hätte ihn finanziell ausgenockt, was natürlich nicht gestimmt hat. Bei uns war das nicht so zu verdienen. Das Allerbeste, was ich dann noch gemacht habe, ich hatte einen Spieler noch an Tech Jorginho. Denke ich, boah.
Ich möchte dich wirklich sehr, sehr ungern unterbrechen. Aber die Brasilianer, da wollen wir nachher nochmal drauf kommen. Das ist
ein ich habe noch was, was Kalias gerade sagt. Er hat ja dann auch von Eintracht Frankfurt, ich glaube, das war auch damals in Nürnberg, Bum Kuncha. Ich habe ja mit Doriča zusammen gespielt, mit dem Sohn. Und Bum Kuncha in Frankfurt, die hätten ihn gerne behalten, aber. Private hat er da, glaube ich, ein paar Probleme. Und ich weiß, dass du den...
Da einen ganz guten Zufall. Ich war mit Detmar Kramer, der ja so ein Held in Asien war. Der hatte den kaiserlichen Kulturorden. Und Detmar Kramer war bei uns gerade Trainer, sage ich so, tak, 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 tak. Ja, kommt dann und dann mit seiner Frau in Frankfurt an. Ich sag's mal vorsichtig, ich glaube, in Frankfurt waren einige Herren im Verein oder Vorstand oder Aufsichtsrat oder nur drumherum, die ihn so ein bisschen reingelegt hatten mit einem Bauherrenmodell. Dann haben wir den am Flughafen abgeholt. Detmar Kramer und ich. Und hätte natürlich Detmar Kramer, der Fußballtrainer, der Fußballgott von Asien, kam mir entgegen. Da sind wir direkt abgereist, direkt die Anwälte in unseren Kinders. Das kann unmöglich werden, wenn wir nicht kriegen. Ne? Da war der bei uns. Das war damals für uns der teuerste Transfer. Ich habe ja gesagt, Tita 500. Und dann mussten wir trotz dieser etwas unrunden Sachen mit Bauherrenmodelle, haben wir den aus Frankfurt für 1,3 Millionen. Das war damals unsere Rekordsumme. Ja. Jorginho, den wir zwischendurch geholt haben, direkt nach Tita, war Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft. Den haben wir für 600.000 bis 800.000 mit Nachschlag geholt. Und er ging dann auch fair, alles fair abgewickelt nach 2 Jahren nach Bayern München. Der war auch der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, diszipliniert wie ein Europäer. Und ja, wir konnten nicht halten. Die Münchner haben den als Ersten abgeholt, wie viele andere dann bei uns noch danach. Aber ich kann immer sagen, Hoeneß, der hat mehr Geld, der hat es sauber und fair gemacht. Schluss aus, Nikolaus.
Okay. Aber du warst, aber er war wieder schnell, die schnellen Frisse langsam. Und nur noch eins dazu, der Dori, mit dem war ich auch mal auf dem Zimmer, mit seinem Sohn, vom Bum Kuncha. Und der hat mir wirklich gesagt, der Cali hat meinen Papa gerettet. Und das muss man wissen, dass Bum Kuncha zum Jahrhundertfußballer von Asien gewählt wurde.
Achso, das war nicht...
Irgendeiner, ja, Fußballer.
Ja, und was, das Jahrhundert, was ein Bretter.
Damian, du wolltest?
Bleib mal, darauf zurückgreifen, was du zu Beginn gesagt hattest, ne? Oder noch vorher. Du hast gesagt, die Schnellen fressen die Langsamen. Du meintest auch gerade, Thema Geschwindigkeit ist etwas. Und du hast gesagt, du bist dann aus Brasilien zurückgekommen und hast deinem Trainer quasi einen neuen Spieler davor gesetzt.
Die Erlösung war ja an meiner Bürotür und Rebek trat ein, der ja völlig gegen so einen Brasilianer war und sagt, Galé,
darf ich Deutsch?
Der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Und da haben wir den dann auch mit, du brauchst ja den Trainer, der mit der Sache zustimmt, der sich damit identifizieren kann. Das war dann auch wichtig, dass so ein alter, erfahrener Hautigen wie Erich Rebek dann umgedacht hat.
Es bedeutet auch, genau, du hast die Entscheidung dann alleine getroffen. Ne? Wenn ich jetzt so eine Parallele ziehe zu dem, was ich oder was wir in unserem Unternehmen machen. Wir sind natürlich jetzt nicht als Unternehmen mit Leverkusen zu vergleichen. Und trotzdem waren, glaube ich, damals in den 90ern oder Ende der 80er diese familiären Verhältnisse bei euch nochmal mehr zu spüren.
Eine fiese Frage gestellt. Ne?
Das wollte ich ja nicht.
Jetzt aber dazu antworten. Der zweite Spieler, den ich unbedingt haben wollte, der ist 3-4 Monate nachher, sagen wir, mit Intuto alles für 800.000 geholt hat, war ja Jorginho. Jorginho war Nationalspieler. Und da waren wir schon moderner, dass du das weißt. Ich hatte selber eine Anordnung gemacht. Aus Brasilien in Zukunft verpflichten wir nur einen Spieler, wenn der Trainer, der Manager und unser Chef-Scout zustimmt. War klar, der Chef-Scout hat ihn ja auch vorgeschlagen, dann musste der Trainer und der Manager zustimmen. Was war unser Pech? Ich habe mir geguckt, sage ich, super ausgesucht, Wann habe ich den Trainer? Der war damals Jürgen Gelsdorf. Dann habe ich gesagt, fahr da hin.
Den hatte ich auch als Trainer.
Und da ist das Spiel ausgefahren, wie in Regen. Denke ich, was mache ich jetzt? Da habe ich eine kleine Notlüge gemacht. Sag ich, Jürgen, hast du ihn dann gesehen? Ja, also ich sehe, sag mal doch. Ich habe doch in dem Papier geschrieben, er wird nur verpflichtet, wenn der Cheftrainer, der Sportdirektor, unser Chefscout, den Spieler in Brasilien gesehen haben und zustimmen. Sag ich, gesehen hast du doch. Und so haben wir nicht direkt gegen unsere Regel verstoßen, so ein bisschen. Und das war natürlich für uns ein Top-Spieler, der auch 2 Jahre später, ich weiß nicht, 6, 7 oder 8 Millionen nach Bayern München ging.
Dann machen wir die Brasilianer doch sofort. Wie bist du überhaupt, weil das interessiert mich, überhaupt auf diesen, den brasilianischen Markt gekommen? Weil das ist ja halt sehr, sehr ungewöhnlich.
Zufällig. Ich war mit unserem Zollschwacht, dann auch Berti Vogt war mit da. Ich hatte einen guten Kontakt mehr haben mit seiner Frau. Name war Silvester, waren wir in Brasilien. Und dann hat uns die Bayer AG, die große Firma, hat da ein bisschen unterstützt. Es war ein schöner Urlaub. Und das war eigentlich nur ein Abschiedsspiel für einen Torhüter Raoul. Da habe ich den gesehen, die hatten gerade Pause. Als ich jetzt Tite mal angeguckt habe, dann schlägt mir Marsch. Das ist ja gar nicht schlecht. Ne? So fing das Ganze an. Ne?
Ja, weil es ist auch ja nicht um die Ecke. Ne? Wie sah damals das Scouting ohne Internet aus?
Ja, wir hatten das große Glück, bei uns war Norbert Ziegler ein Spieler der Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hatte in die Bundesliga. Mittelfeldspieler, fleißig, Läufer, gutes Auge und dann hat er sich schwer verletzt. Und dann habe ich den zum Scout gemacht, weil der sofort, ich habe gesehen, der hat ein Auge. Aber der hatte nicht nur das Auge, der hat das alles über Computer. Also der erste Kursus, habe ich gesagt, alle wichtigen Leute machen jetzt den Kursus mit. Computer. Also es saß im Raum, Norbert Ziegler nennt, der hat das perfekt beherrscht. Ansonsten sagt Christoph Daum da, das war schon zu Daums Zeiten. Dann saß ich da und Rudi Völler. Ich war der Zweitbeste im ersten Lehrgang. Rudi wusste gar nicht, wie der Computer anging. Ich konnte ihn anmachen, sonst nichts. Der ein bisschen schon kannte, war Christoph Daum. Und da haben wir uns da drauf versteift. Und Norbert Ziegler hatte nicht nur die Beziehung, nicht nur ein gutes Auge, der kannte das auch am Computer perfekt. Und somit haben wir unser erstes Scouting-Programm dank Norbert Ziegler eingerichtet.
Stark.
Aber der konnte nicht am Computer sein, der musste unten rumlaufen. Der war 80% unten, nicht hier von Deutschland aus. Ach, guck ich mal, komm Junge, wir müssen gucken, was die für eine Mentalität haben. Nicht wie die Pass spielen. Und dann, Norbert Ziegler ist ein großer Verdienst, unser brasilianischer Spieler. Nicht der ersten zwei, da war der nicht dabei. Das war der Start. Also, Tita, Jorginho war noch nicht, aber danach war der dabei.
Das Scouting ist interessant. Ne? Du hast ja heute alle Informationen sofort. Ja. Trotzdem musst du ja auch den Menschen fühlen können. Ne? Das heißt ja nicht, dass jemand klarkommt, wenn du es nicht passt, wenn du dich, als Familie nicht wohlfühlst. Aber das ist schon brutal, so die Anfänge mal zu hören. Irre. Ich meine, ging ja damals auch schon was im Grunde.
Unbedingt, unbedingt. Wie hoch war das Risiko, dabei Spieler aus Brasilien zu holen?
Gut, das konnten wir am Anfang nicht einschätzen. Der erste war nicht teuer, der ist eingeschlagen. Der zweite ist eingeschlagen. Haben wir gesagt, das läuft ja wie ein Länderspiel. Der dritte war dann Sergio. Das müssen Sie vorstellen. Wir sind 1993 DFB-Pokalsieger geworden. Sergio, Sie müssen auch die Finanzen sehen. Sergio kostete 2,1 bis 2,3 Millionen. So klein waren die Summen, außer Paulo. Und die Bayer AG, der Vorstand der Bayer AG, der ja so was Ähnliches wie Aufsichtsrat war, durch irgendeinen von einem für uns ein Glücksfall, dass er das gemacht hat, der Sportchef. Und er hat die 2,1 oder 2,3 Millionen nur freigegeben, wenn wir DFB-Pokalsieger wurden. Dann sind wir 93 DFB-Pokalsieger geworden. Im Endspiel war das sicherlich so, dass wir großer Favorit waren im Halbfinale. Das ist auch eine tolle Geschichte mit dem Bild-Zeitungsjournalisten. Und dann haben wir den Sergio verpflichtet mit 2,3 Millionen. Da wurde das groß dargestellt. Im Halbfinale spielten wir bei Eintracht Frankfurt. Die waren dem Jahr eigentlich die beste Mannschaft. Der ist eigentlich deutscher Meisterin von Stuttgart, wurde mit Christoph. Aber so das letzte Spiel, würde ich mal sagen, von Frankfurt in Rostock war nicht so ganz sauber mit 11 Meter. Also spielte keine Rolle. Wir haben das DFB-Pokalspiel gewonnen, das Finale. Das Schwierige war eigentlich das Halbfinale in Frankfurt, wo wir 3-0 gewonnen haben. Wir hatten die beste Mannschaft in dem Jahr, sind unglücklich Vizemeister geworden, haben wir in uns zu Hause verloren. Und dann waren wir natürlich Favorit gegen Amateurmannschaft von Hertha BSC Berlin. Das war aber schwierig. Kirsten hat das Siegtor auch geköpft. Und dann hatten wir auch die Freigabe, um Sergio zu holen. Sergio war dann auch schon bei der nächsten Weltmeisterschaft im Kader. Und dann waren wir natürlich in Brasilien unterwegs. Die nächsten haben wir ein bisschen aus dem Süden geholt. Das war dann natürlich absolute Weltklasse.
Ja.
Erstmal Emerson, da sind wir beinahe hops gegangen, bei einem Fluch. Sind wir von Rio de Janeiro geflogen. Ja, ja, wir sind nach Porto Alegre geflogen und plötzlich sagte er, oh, wir müssen, glaube ich, vorher runtergehen, Unwetter. Sag ich schon mal, willst du uns verarschen? Hast du das nicht vorher gewusst? Das Flucht war so 2 Stunden, 2,5 von Rio nach Porto Alegre. Da, jetzt willst du uns die halbe Strecke absetzen. Das hast du doch vorher gewusst. Habt ihr zu Sau gemacht? Der sagt, ich versuche zu landen. Ich hatte eine halbe Stunde später sehr bereut. Das war mein ja, dramatischster Fluch. Die Maschine so verbeult unten gelandet. Und das war dann nicht lustig. Das war der Start für Emerson. Emerson war dann der teuerste Spieler. Also wir haben damals 5 Millionen schon bezahlt. Das war ein Sprung. Und irgendwo, ein paar Jahre später, haben die Italiener den verpflichtet. Und zwar haben wir für den dann zu der damaligen Zeit, das kann man heute nicht vergleichen, war das gigantisch, rund 44, 45 Millionen. Da gab es noch einen Prozess, wir hatten Trainingslager in Rom, wo Rudi Völler daher war. Und dann gab es einen Prozess von der UEFA, FIFA in Rom über diese Vertragsmodalitäten. Schon da gesessen. Dann hat immer der Vorsitzende, können Sie mal in den Vertrag gucken, ob die Unterschrift von Emerson da drauf ist. So schnell brauche ich gar nicht zu gucken. Ja, Sie müssen auch, nee, wenn bei so einem Vertrag unterschreibt bei uns jeder selbst, ich würde direkt unterschreiben. Also Sie brauchen mir bei den Zahlen der Unterschriften nicht zu zeigen. Ich wollte die natürlich noch ein bisschen kitzeln. Ja, also bei uns gibt es solche Zahlen nicht. Ich bin dem Spieler nicht böse. Wenn da jetzt so Zahlen kommen, die kann bei uns keiner verdienen. Höchstwahrscheinlich wäre ich mit den Zahlen noch selber mitgekommen. Da war Sensi, war der Präsident von AS Rom, der hat so einen Hals auf Sessel-Scherheit. Brauche ich ja nicht zu gucken. Der ist dann der als Erster, da ist er weggegangen. Wir haben aber aus diesem Porto Alegre dann Lucio geholt. Naja, ja, Seelenverteidiger.
Mit Herbert Waas, weil Herbert Waas nicht der Erste, der die Millionengrenze...
Das war, nee, der war nicht der Erste, der die Millionengrenze gebracht hat. Kann ich dir auch sagen. Wir haben es freiwillig gezahlt. Jetzt hör genau zu, mein Freund. Herbert Waas hat bei München 60 mit Rudi Völler im Sturm gespielt. Er war aber noch Jugendspieler in dem Jahr. Und dann verlor München 60 die Lizenz. Und Herbert Waas war dadurch zwar ein Jahr Zweitligaspieler, aber als Amateur und Jugendspieler und nie Vertragsspieler. Ich bin dann direkt bei Nacht und Nebel nach Passau unterschreiben lassen. Und da war der bei uns ja ohne Flachs. Und dann hatten wir aber damals einen praktisch aus dem Bayer AG-Vorstand weltweit, der Günther W. Becker, der sehr viel auch für den Verein getan hat. Der kannte dann auch ein paar von den Münchner und er war in München zu Hause mit großen Firmen. Und sagte, Kalli, der können wir eigentlich nicht machen. Dann haben wir für Herbert Waas aufgrund der Zustimmung des Bayer AG-Vorstands, Günther W. Becker, der rund für den Sport zuständig wäre, hat dann für Herbert Waas angewiesen, 1 Million trotzdem zu überweisen, weil die ja viele finanzielle Probleme hatten. Der war ja Bemetzler oder auch Chef, hätte gesagt, ne, wir zahlen denen 1 Million. Wir hätten ihm eigentlich nur 20.000 zahlen müssen, weil er Amateur war und als Amateur da gespielt hat.
Also was das für 1860 München wird, das hat die wahrscheinlich erstmal wieder gerettet. Ne? Da konnten sie wieder atmen, dann konnten sie wieder, ja, waren wieder handlungsfähig.
Das hätte bei uns, ich hätte es nicht machen können. Ich kann mich ja nur nach den Spielregeln halten. Und der damalige mächtige Mann im Vorstand der Bayer AG für den Sport war Günther W. Becker, der auch lange in Brasilien, Mexiko der Chef war. Und hat dann gesagt, wir zahlen denen 1 Million freiwillig. Hätten sie nicht gekriegt. Sonst nur eine Amateur-Ablösesumme, weil sie die Lizenz verloren hatten. Und damit kein Lizenzspieler waren.
Okay. Und die 5 Millionen für Emerson, standen die unter irgendeiner Bedingung? Weil du hast ja vorher gesagt, die 2,5 waren ja daran geknüpft, werdet mal schön DFB-Pokalsieger. Ja? Und, oder war danach dann das Vertrauen dauerhaft gegeben?
DFB-Pokalsieger hing das bei hier bei Sergio. Ne? Da hat es 2,3 gekostet. Und dann stiegen die Preise plötzlich hoch. Dann war ja Emerson 5 Millionen, das war natürlich schon Lucio 5, 6 Millionen. Das war natürlich auch alles Weltklasse. Da war dann hin, als mir 2004 habe ich gesagt, zum 100-jährigen Jubiläum machen die Fans eine 11 Jahrhundertelf des Jahres und ich. Ich habe im Tor Vollborn, wir hatten ja auch René Adler, der so ein bisschen damals im Zweikampf mit unserem Schalker Junge war, aber sich dann verletzt hatte. Also Vollborn hatte bei uns DFB-Pokal, UEFA-Pokal, da habe ich für 20.000 Euro gekauft, vom Blau-Weiß 90 Berlin. Der hatte mir übrigens der Redakteur damals noch, Volontär Frank Lussem, der war für den Kicker bei einem A-Junioren-Turnier und sagt, Mensch, das ist ein super Torwart, der heißt Vollborn, 18 Jahre. Wo ist der? Blau-Weiß 90. Ich dahin, muss man auch gucken, manchmal bescheuert, wollte den gucken, wird er beim Armschießen K.O. geschossen. Ich konnte nicht sehen. Habe gesagt, komm her, Junge, du fließt morgen mit. Jetzt war Willibert Krämer Trainer und Gerd Kensch hat einen guten Schuss, war Co-Trainer. Da haben die den drauf geschossen, haben gesagt, wir nehmen den. 20.000 an Blau-Weiß Berlin. Dann hat der ein Jahr sein Abitur in Berlin gemacht, ist aber am Wochenende, Freitag bis Sonntagabend oder Montagmorgen immer bei uns gewesen und hat mittrainiert, bei Einheiten und der Amateure gespielt und wurde nachher gestellt im, ja, UEFA Cup Sieg dann, auch der große, nennt man ihn schon, der war dann der Fanbeauftragte, also der lebt Bayern 04 nach wie vor, der hat jetzt eine neue Beförderung bekommen, den nennt man jetzt bei Bayern 04 den Vereinshistoriker. Das ist Rüdiger Vollborn für 20.000 zu uns gekommen, aber wo du jetzt sagst, natürlich auch, nicht nur Lucio, auch die anderen, die dann kamen, die haben dann noch 5, 6 Millionen gekostet. Danach kamen wir mit unserem Budget nicht mehr an die Spitze dran.
Da waren schon wirklich echt gute Fußballer dabei.
Ja, also in der Jahrhundertelf, ich habe sie die Fans aufstellen lassen. Die Fans haben noch einen Brasilianer mehr aufgestellt wie ich. Ich habe gesagt, Vollborn im Tor haben die alle gemacht. Rechter Verteidiger, gab es auch keine Diskussion. Jorginho, wir hatten zwei Weltklasse-Innenverteidiger, Nowotny und Lucio.
Ja.
Hat der auch alle. Dann habe ich damals auf linke Verteidiger C. Roberto, das war der dritte Brasilianer, war eigentlich der teuerste, der fast 10 Millionen gekostet hat. Und dann im Mittelfeld rechts der weiße Brasilianer, Bernd Schneider, nicht Hans Billig, da auch in Frankfurt noch abgeklopft, Jens Billiges Geld. Zentrale Mittelfeldspieler waren bei mir Ballack und Emerson, nicht Schuster, war draußen. Das war natürlich auf der linken Seite, habe ich dann Bum Kuncha. Die haben die Fans nicht gewählt. Dafür haben die hinten Horn, auch ein Brasilianer, habe ich für 3,5 Millionen aus der Insolvenzmasse gekauft. Da war für bei den Fans Horn und da vorne dann C. Roberto. Das war der einzige Unterschied zwischen der war von den Fans und mir. Und vorne im Sturm war klar Ulf Gerson, Torschützenkönig des Jahrzehnts. Ich habe natürlich dann Rudi Völler reingenommen. Der war schon was älter, hat ein bisschen Moos im Rücken schon. Dann hatten viele gesagt, aber die Fans haben dann auch Rudi Völler genommen, obwohl wir Andreas Thom hatten, Berbatov, das war alles oberste Sahne. Also dann stöhnen auf höchstem Niveau.
Absolut. Wahnsinn, Wahnsinn.
Und die Fans waren zufrieden. Wir hatten 90% Übereinstimmung.
Wenn wir so über die Brasilianer sprechen, warum hat deiner Meinung nach Deutschland so lange gebraucht, um internationaler zu werden? War die Bundesliga damals zu deutsch gedacht?
Nein, mehr, das lief ja auch ganz gut. Und man muss ja sagen, anfangs die Italiener, die Summen, die da bezahlt worden sind, auch Bayern München, konnten nicht alle Brasilianer, die von uns gekauft haben, halten. Da kam dann Jorginho als Kapitän aus Asien. Ich kam da mit dem Panzerwagen von mir, ich kenne das Finanzgeschäft nicht. Da war das für die auch nicht möglich. Ne? Das muss man sagen. Auch Emerson, der beste Mittelfeldspieler, ging dann nicht von uns nach München, sondern direkt nach Italien. Damit war das unser attraktivster Transfer.
Kalli, wie ist das abgelaufen, wenn Uli Hoeneß dich angerufen hat und gesagt, pass auf Kalli, du hast da wieder eine... Den will ich haben. Hast du dann zu dem gesagt, jetzt reicht's?
Ich kann ja nicht bezahlen, was soll ich dann sagen? Ich konnte das Geld nicht bezahlen. Da haben wir gesagt, komm mal rein in uns. Und die Gespräche waren nicht immer angenehm für mich, weil wir einen verloren haben. Aber Hoeneß oder Rummenigge waren, auch wenn sie die Überlegenen waren, immer fair anständig. Ich kann das nicht anders sagen. Obwohl er nicht immer schön war, wenn der Anruf kam.
Ich bin gerade am Überlegen.
Lucio hat da nie gespielt, nee, der C. Roberto hat da gespielt, der Sergio, die haben da alle gespielt dann nachher.
Ja, nee, ich bin so am Überlegen, weil ich glaube du stellst das gerade so dar, als wenn immer alles in Ordnung war zwischen Hoeneß und dir.
Ja, wir haben uns auch schon mal eine Wolle gehabt, das hört ja dazu, aber die Transfers, die werfen alle vernünftig.
Aber der Uli hat dann auch irgendwann an seinen Spieler, es geht ja um Kohle finanziell, aber es geht auch um sportliche Perspektiven. Aber wenn ich jetzt Spieler bin, aus meiner Sicht, und wird der Uli mal gesagt haben, mein Gott, hier Starnberger See, keine Ahnung, da guckst du auf die Chemiefabrik.
Ich wäre so gerne bei so einem Gespräch zwischen Rainer Kallmund und Uli Hoeneß, wäre ich gerne bei gewesen.
Ja. Nein, aber der Uli Hoeneß hat ja auch, muss man ja auch sagen.
Ich sag mal, da mache ich auch keinen Hehl dran aus. Uli Hoeneß ist der erfolgreichste Manager, Funktionär, Vorsitzender, hat insgesamt unter seiner Ägide, ich müsste jetzt zählen, 60 bis 70 Titel geholt, Meisterschaften, Pokalsieger, international, mehr und dann als Präsident, mehr geht nicht, da kann man sagen, ich stehe stramm. Der zweite war dann auch Karl-Heinz Rummenigge. Ich war ja mit dem im Ausschuss bei der UEFA, als er mit den Ablösesummen all diese Themen kam. Und muss ich auch sagen, Karl-Heinz Rummenigge hat dann in der UEFA eine führende Rolle gespielt. Nicht nur, weil er Vorsitzender war, der hat vorweggedacht. Und was eigentlich die wenigsten wissen, Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München war derjenige, der aus unserem Ausschuss verantwortlich war und auch bei den Politikern der EU gefordert hatte, die Gehaltsobergrenze nochmal ganz langsam zu mithören. Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München war der offizielle UEFA-Beauftragte in dem Gremium, wo ich auch saß, der bei der EU, bei den Politikern vorgesprochen hat, als Bayern München-Chef, lass mal eine Obergrenze des Gehalts einführen. Und die Politiker haben gesagt, nein, wir sind hier in der Demokratie, EU, da geht's nach Angebot und Nachfrage, regeln den Preis und haben das abgelehnt. Also Rummenigge war schon vorher dabei, diese Summen auch offiziell als UEFA-Beauftragter da zu beantragen.
Finde ich total spannend, dass ihr aus diesem Gremium, das war ein Verbandsgremium wahrscheinlich innerhalb der UEFA, dass ihr da genau zu dieser Entscheidung gekommen seid. War das einstimmig damals?
Ja, aber ich sage ja besonders, ich habe dem direkt zugestimmt. Aber der bei uns in Deutschland die meiste Kohle hatte, davon besser aussah, der hat den Antrag gestellt. Natürlich hatte der auch Spanien, Italien, auch in Seestadt, war auch für ihn auch ein Eigenzweck. Aber er hat den Antrag offiziell gestellt. Es war der Vorstandschef oder Vorstandssprecher, der dazu war, zu der Zeit war, von Bayern München. Das wissen die meisten nicht. Das ist ganz neu für mich auch, ne?
Das ist aber, ich bin da, ganz kurz aus, was mich wirklich guckt, Kalli, ich sehe Kalli gerade so und dann gehst du von deinen Emotionen her. Kalli, ich meine, du warst 30 Jahre lang Manager von Bayern. 30 Jahre bist du ja in einem Feuer drin von morgens bis abends. Transfers, das hin und her, Presse, Medien. Und du brennst immer noch. Was ist da?
Ich bin jetzt 77,
du machst das schon. Und du brennst immer noch. Ich meine, ich sehe ja jetzt gehst du auf Tour, richtig?
Ja, die meisten sagen, ich habe heute meine erste Tour in Mönchengladbach. Rainer Bonhof, du bist ja auch ein paar Mal dabei, so ein Quatschkopf wie dich im positiven Sinne. Ich bin ja auch ein Quatschkopf, wir wollen einfach Fakten bringen, den Leuten vernünftiges vermitteln in der Tour. Und die meisten sagen, ja, der Kali ist bekloppt, 34 Städte. Und dann sage ich, das habe ich mir ausgesucht, in der Bundesliga oder zweite Liga, 17 Heimspiele oder Hinspiele, 17 Rückspiele. Das sind 34. Und dann sagen die, bist du bekloppt, sage ich, pass auf, ganz langsam. 2 Monate, wie viele Tage haben die jetzt? 61. Dann sage ich, wie viele Tage habe ich frei? 27. So drauf hatte ich noch nie frei, habe mich im ganzen Leben noch nicht.
Ja, Wahnsinn. Also, weißt du, was ich meine? Tja. Kali, wo kommt das her? Mutter, Vater, sei jetzt keiner. Wo kommt diese Energie her?
Ja, völlig vererbt. Ich war immer Temperamentbündel. Man wird natürlich auch älter, das merke ich schon. Aber bei diesen Themen brenne ich, weil ich auch natürlich ein enormes Wissen habe aus den ganzen Jahren. Da kann mir so schnell keine Politik, auch keine Funktionär wechseln. Oder viel mehr wissen, sagen wir mal so.
Ich finde es vor allem beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft du auch noch an deinem Verein hängst, ja, mit dem du jetzt ja schon lange nicht mehr irgendwie beruflich verbunden bist.
Ich war ja jetzt die Woche beim Doppelpass und vor 2 Jahren, als sie Meister wurden, war ich genau an dem Tag beim Doppelpass. Wir waren weit vorne. Dann war der Doppelpass-Sprecher von heute auch schon da, war es Herr Florian König. Und da hat er immer gesagt, Kali, jetzt Meister, was sagst du, sag ich, pass mal ab. Ich spreche jetzt nicht über die Mann. Ihr könnt darüber sprechen. Der Vorsprung ist so klar, dass wir es eigentlich werden müssten. Aber ich spreche heute nicht darüber. Weißt du, was dann war? Dann bin ich mit Florian König nach dem Doppelpass nach Köln geflogen. In Leverkusen spielten wir sonntags gegen Werder Bremen. Ich glaube, wir haben 5-0 gewonnen und waren dann Deutscher Meister. Ich hatte ein wahnsinniges Glück. Mein jüngster Enkel, der war dann neben mir. Großer Bayer-Fan, auch jetzt schon 17, 18, 19 mittlerweile. Und wir haben ja heute wie kleine Kinder. Ich war eine Woche später mit meiner Frau, mit meiner Tochter in Berlin beim Pokalspiel. Wir waren zwar Favorit jetzt gegen Kaiserslautern, Zweitligist, aber alle drei haben im Arm gestanden. Neben uns war Christoph Daum, kurz vor seinem Tod mit seiner Frau, standen wir mit 5 Leuten Arm in Arm und haben geheult. Auch der Christoph hat das Leverkusen dann noch weiter gelebt, weil ja sein Sohn einer der besten Beobachter, Scouts ist und auch die Spiele mit vorbereitet. Der sitzt ja immer auf
aber
der
Aber wie familiär auch Bayer ist, 04, ne? Die haben euch ja eingeladen, also das nicht vergessen, ne, was da alles los war. Fand ich, also ich habe die ganzen Bilder gesehen, war echt toll.
Du kommst aber, wenn du an Bayer Leverkusen denkst, kommst du ja auch an Rainer Kallmund nicht vorbei. Ne, das ist so, du hast diesen Weg.
Auch jetzt Fernando Caro, ein cleverer Junge, Ekelpaket auch, aber Fachmann. Stell dir mal vor, ich kann ja mit dem sprechen. Jetzt bin ich am Wochenende hingefahren, sage ich Fernando, gewinn bloß, ne? Sonst muss ich da, ja, ich kann ja nicht sagen, ihr habt jetzt noch 5 Spielen 4 Punkte. Wenn ihr jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, das Ding nicht hin, gehabt ihr nach 6 Spielen 4 Punkte, dann muss ich eigentlich sagen, ich tippe mal, das ist eine vertrauliche Besprechung zwischen Fernando, Simon Rolfes und dem Trainer gibt, ne? Das muss man ja dann so, kann man ja nicht drum herum reden, ne? Also, zwischen Jungland und dann war ich froh. Den steht fett mit Marsch 3-1. Jetzt habe ich das Thema morgen beim Doppelpass an der Hose hängen.
Ja.
Und dann ging es 6-3 aus. Man muss natürlich das auch so sagen. Die haben vor 2 Jahren Hinkapé an Arsenal. Dann war Florian Wirtz und Frimpong an Liverpool. Dann war, ich will die jetzt nicht alle durchzählen.
Er hat das alles auf dem Schirm, weißt du, was ich meine?
Das ging dann natürlich weiter. Du hast den Xhaka als zentralen Mittelfeldspieler auch noch verloren. Also, du hast dann 5 Spieler abgegeben, hast da zwar rund 300 Millionen gekriegt, muss man auch so sagen. Und die haben sie für 35 die alle eingekauft. Das war dann schon ein tolles Schnäppchen. Ich fand es auch gut, dass man selbst für einen Kofane musst du dann plötzlich 40 Millionen, weil die ja wissen, die haben Kohle. Auch die jüngeren Spieler Die müssen sie aber jetzt erstmal entwickeln. Persönlich und dann im Rahmen der Mannschaft. Wer dann glaubt, das geht direkt so, ist ein Ahnungsloser. Muss es dann bitten, durch in dem wahren Briefmark um Arsch, erzähl deinen Scheiß seiner Frau nicht hier. Also das ist dann auch logisch, dass auch der Trainer dann mit vielen jungen Spielern, die sich entwickeln müssen. Buku, ich weiß ja, wie sie alle heißen. Auch Tillmann ist der Älteste mit 22 Jahren. Toller Spieler. Aber sie müssen sich alle individuell entwickeln. Und dann innerhalb der Mannschaft muss die Mannschaft sich entwickeln. Ich war dann erlöst. Ich dachte, Gott sei Dank, brauchst du das nicht hier.
Wie hast du die Situation am Anfang der Saison?
Ich habe am Anfang der Saison klar gesagt, wenn wir in den UEFA Cup kommen, ist das ein Gewinn. Wenn du, da musst du ja Realität, keine Traumtänzer-Mentalitäten. Da haben wir so viel im Fußball rumlaufen, Medien, Vereinsvertreter, die kann ich rein realistisch, wenn du mit so vielen jungen Spielern, die auf dem Level nicht gespielt haben, habe ich gesagt, UEFA Cup Platz. Und ich bin jetzt zufrieden, UEFA Cup Platz ist realistisch und wenn sie ein bisschen Glück haben, können sie noch eins hochklettern. Schluss aus Nikolaus.
Ich meinte jetzt, ich wollte jetzt auf die Trainerentlassung direkt am dritten Spieltag.
Aber nochmal ganz kurz, ich habe dank Damir, ne, bin ich ja Markenbotschafter, war ich jetzt mit Leverkusen anderthalb Jahre unterwegs. Wir waren in Leverkusen und so und ich muss wirklich sagen, also diesen Wirtz, Frimpong, alle, die du gerade genannt hast, Chaka und dann noch Xabi Alonso, der einen unfassbaren Job gemacht hat.
Der waren fünf Spieler und der Trainer.
Harry, die zu sehen jetzt, die letzten anderthalb Jahre, das hat Spaß gemacht, kann ich dir sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Wahnsinn.
Das war auch Fußball, die haben sie eingekauft, auch Simon Rolfes. Sie hatten den optimalen Trainer und da kam das Ergebnis raus. Aber lieber Kunden, du darfst ja nicht vergessen, wenn du heute die 10 finanzstärksten Clubs siehst, ist das 6-mal England, ja. Barcelona, dann Real Madrid, dann könnte noch der Paris, Saint-Germain durch die Araber und dann ist schon Bayern München unter den Top 10. Bei den nächsten bis Platz 20 ist aus dem größten Wirtschaftsland in Europa auch nur ein deutscher Club drin. Nummer 20 ist Borussia Dortmund. Von der Finanzkraft, das muss man einfach so sehen. Und ohne Moos nichts los.
Ja.
Und trotzdem haben wir, du hast Fernando Caro erwähnt, ja, bei Bayer einen sehr, sehr guten Manager sitzen. Stichwort Leidenschaft und Einfluss vorm Spiel. Gehst du dann zu ihm und sagst ihm hier, Jungs, gewinnt jetzt mal bitte schön. Merkst du, dass es bei ihm ankommt? Also kannst du da einen sympathischen Druck erzeugen? Also,
na, aber ich spreche mit denen, die wissen auch, dass ich da durchblicke. Das ist ja auch entscheidend. Aber ich mische mich in nichts ein. Ich unterstütze die. Also ich sage jetzt nicht, hey, gut, der kluge Kalle, der hat das schon alles mal gemacht. Die machen das, sowohl Simon Rolfes wie er, optimal. Du musst immer dieses Quäntchen Glück dabei haben. Das spielt sonst keine Rolle. Obwohl, als sie Meister wurden, sind ja als einzigste Mal Mannschaft ungeschlagen, Meister geworden. Aber du kannst dann die Mannschaft nicht halten. Die kriegen ja ihr Hälter angeboten, da kriegst du Kreislaufstörungen. Und da kannst du ja nicht sagen, wieso gehst du? Ja, wenn ich dein Papa gewesen wäre, ich hätte je bloß. Verstehst du, du musst ja dann auch die individuellen, persönlichen Dinge auch berücksichtigen.
Ja, die letzten anderthalb Jahre haben, das hat unfassbar Spaß gemacht. Klar, wir gucken gerade aufs Ganze. Aber wenn du dann in Liverpool, wenn wir da sitzen und Rudi sagt, Ansgar, komm mal rüber hier, ne, Kaffee hin und her und was denkst du heute? Und ich sagte, Liverpool kenne ich auch noch aus dem Fernsehen. oder von Jürgen Klopp. Das macht doch Spaß. Fußball, ich liebe den Fußball auch, Kalli, weil er uns von ganz vielen Dingen ablenkt mal für eine gewisse Zeit. Und das tut in der heutigen Zeit auch richtig gut.
Das ist so. Das ist eine schöne Pause für ein neues Thema.
Ja.
Weil, Kalli, du hast ja nicht nur Fußball gemacht, du warst ja auch im Fernsehen sehr, sehr präsent. Wann hast du eigentlich gemerkt?
Ich habe immer gedacht, der könnte kochen, aber der hat ja nur probiert. der hat ja nur gegessen, Kalli. Du hast ja nicht selber gekocht. Du hast es bewertet.
Genau.
Ob es schmeckt oder nicht.
Wann hast du gemerkt, ich funktioniere auch im Fernsehen?
Ja, ich bin ja direkt 2004, als ich aufgehört habe, hatte ich natürlich das große Glück, dass ich dann auch Angebote von RTL bekam. Erstmal Big Boss, ich hatte ja Kaufmann gelernt, ich war Betriebswirt, ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann habe ich die erste Sendung Big Boss und da kriege ich plötzlich mehr Geld für die 10 Serien. wie ich den ganzen Jahr als Manager verdient. Das war ja nicht gar nicht so schlecht und das hat mir auch Spaß gemacht. Also wir haben dann den Big Boss gekürt, mit dem Sinne gab es auch Dr. Dralle, da habe ich mir das doch genau angeguckt. Zwar Show, Business und muss doch ein Spaßelement drin sein, aber man muss natürlich auch Respekt vor den Menschen haben, die sich da stellen. Und ich muss sagen, ich hatte nie gedacht, da hat so ein Mädchen aus Köln, das kam sowieso Bummelchen an und dann die großen Studierten, die hat die alle von der Platte geputzt. Und wisst ihr was? Die ist nachher Millionärin geworden in ihrem Job. Ja. Die hat nicht nur diese Sendung gewonnen, die ist Millionärin geworden. Aus einem einfachen Kölner Haushalt.
Ja.
Und dann hat mir gesagt, Kalli, die ersten Runden, die fangen da an, erste Runde Mann raus. Klatsch.
Ja.
Zweite Runde. Und das war dann wie bei Donald Trump. Da gab es dann den Boardroom, wo die dann alle saßen, auch alles. Da war dann so eine zweite Wand. Du sahst keine Kameras, aber die haben jeden Zucker dann da aufgenommen. Also das war ja der gleiche Sender, der auch Trump gemacht hat. Ich habe mich ja dann danach auf Bertelsmanns Wunsch dann auch mit Trump in den USA getroffen, habe ihn da schon mal ein bisschen beschnuppern können. Ne? Also der war ja der Big Boss im Grunde genommen in den USA. Und wir haben das sehr, sehr vernünftig gemacht und ja, dann gesagt, Kalli, du hast schon zwei Männer rausgefeuert. Du, jetzt ist beim nächsten Mal eine Frau dran. Er sagt, ich muss gucken, wenn die Männer die Blödsten sind, muss ich ja die nehmen, verstehst du? Und es ging so los, dass immer sechs Frauen, jeden sechs Männer, ich konnte es ja nicht ändern, die Frauen, erster Wettbewerb gewonnen. Also kommen die sechs Männer rein. Dann ging's sechs Männer gegen fünf Frauen. Wir waren dann, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Wien, auf dem Wiener Prater. Da konnten die sich vorher so Schaugeschäfte aussuchen und dann so drei, vier Stunden am Nachmittag gucken, wer hat die meiste Kohle drin. Das war ganz einfach. Wer hat die meiste Kohle, hat gewonnen. Wer war wieder? Die fünf Männer waren bei mir, muss den Mann rausfliehen. Ja, sag ich mal, kann ich doch nicht dafür. Da waren schon zwei Männer raus und dann haben die gemischt. Ich sag, Kalli, jetzt muss man einfach. Ja, sag ich, ja, ich mach, wie es läuft. Ne?
Die von noch
jetzt waren natürlich schon ein bisschen gemischte Haushalt, ne? Also noch zehn. Vier Frauen, ein Mann, vier Frauen oder so und so viele Männer. Wieder Mann raus, dritter Mann raus. Und am Schluss, so im Halbfinale, war ein Mann, zwei Frauen. Der Sender hatte natürlich gerne eine Frau gegen Mann, aber es kamen zwei Frauen ins Finale. Und die waren auch beide sehr gut, die hatten auch höhere Schulen und ausgebildet. Die sind ja auch nicht etwa vom Fernsehsender, die sind ja auch getestet worden, Assessment Center. Und all diese Dinge.
Ich habe ja gedacht, ich treffe dich in Australien am Lagerfeuer, aber das hast du nicht gemacht.
Das war nicht mein Thema, aber das war ein sachlich fundiertes Thema mit Unterhaltung, mit allem, was dazugehörte. Für die Betroffenen noch schwer, die wurden noch betreut. Die durften ja keinen Kontakt zum Umfeld oder nicht zur Familie haben. Und bis das Ding durch war, bis zur letzten Folge, waren es 10 Wochen.
Lange Zeit. Für so ein
Format. Die Kandidaten, die waren abhischer.
Kalli, Dschungel für 10 Tage, das wäre dann einfacher gewesen. Aber war auch ein Erlebnis. Aber ich weiß, dass Kalli angefragt
wurde.
Ich weiß aber, dass Kalli angefragt wurde. Ich weiß, dass du angefragt wurdest. Dschungelcamp, 100%, oder? Haben die nicht mal gefragt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich wäre ja auch nicht mehr so jung. Ne? Also ich sag's mal so, es wird für mich nicht in Frage gekommen. Okay.
Aber total beruhigend und auch spannend zu hören, dass bei all dieser Leidenschaft, auch bei dieser Sendung, du dann komplett sachlich geblieben bist. Ne? Dass du dann nicht hören wolltest, was die Regie da irgendwie als Ergebnis haben wollte, sondern einfach gesagt hast, du, wenn die beiden Mädels da die erfolgreichsten sind, na klar, dann nehme ich die, das sagst du. Ja.
Ich hatte natürlich eine sehr gute Jury, ne, von der großen Hotelkette, die Chefin und dann auch einen sehr guten anerkannten.
So müssen wir alle nennen.
Ja, so müssen wir alle nennen. Verdammt.
Genau.
Und dann auch noch einen sehr, sehr hoch anerkannten Wirtschaftsjournalist. Das waren meine Beisitzer. Und ich habe mir aber trotzdem ausgesucht, dass ich alleine entscheiden.
Ja.
Also das waren hoch angesehene Persönlichkeiten, Hotelbesitzerin von einer großen Kette aus Deutschland, der strenge Haare, die auch so richtig zurechtgemacht war. Und dann Tichy war der beste Wirtschafts- und Unternehmensjournalist. Das waren meine beiden Beisitzer. Ich bin mit denen gut ausgekommen, sondern Onkel Rhein entscheidet alleine. Zack. Ich sitze ja da. Und dann haben die natürlich auch dann mit dem Boardroom, dann waren die Kameras, die saßen nicht, die haben jeden Zucker von denen aufgenommen. Das war auch nicht einfach. Also die psychologische Betreuung für diese Kandidaten, die mussten auch so ein Assessment Center, das alles bestehen, haben sie nur auf der Birne, können sie sich auch ausdrücken, sind sie auch stressresistent. Also, ja, und am Schluss waren 3 im Halbfinale, ist ja klar. Und dann ist der Mann, der hat gesagt, ja, kann die Frau jeden Mann, sag ich, wir sehen, es wird laufen, Junge, wir müssen jetzt nicht diskutieren. Sehr einfach, 2 Frauen gegeneinander oder eine Frau jeden Mann. Also ich bin jetzt da völlig locker.
Und eine Frage aus unternehmerischer Sicht. Was würdest du sagen, was die Gewinnerin, also diese Unternehmerin, die Millionärin anscheinend geworden ist, ja, ausgezeichnet hast? Du hast gesagt, Kompetenz ist total entscheidend.
Die waren, also ich habe schon früher immer gesagt, wie ich Betriebswirtschaft studiert habe, da sagte man, die Produktionsfaktoren sind Boden, Arbeit, Kapital. Und ich habe dann später zu meiner Zeit, was auch heute amtlich ist, 3x K. Das heißt, Kompetenz, klare Konzepte und da musste Kapital, Kohlen haben, was er das umsetzt. KKK. Hat nichts mit Gaumen und mit C geschrieben.
Kalli, ich habe immer gesagt, nach dem Fußball mache ich die Schule zu Ende, aber ich habe ja noch Zeit.
Ja, ein bisschen Zeit hast du noch. Kalli, wenn wir dich hier sitzen haben, müssen wir natürlich an ein Thema kommen, wir gar nicht dran drumherum. Du hast ja eine körperliche Transformation durchgemacht. Was war so der Wendepunkt für deine körperliche Transformation?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich habe viele Abmagerungskuren gemacht, auch mit Fernsehen, wo ich dann auch schon mal 30, 40 Kilo zusammen mit Joey Kelly als meinem Fitnesstrainer. Und wenn du bei Joey abnimmst, freust du dich manchmal aufs Sterben. Der ist nachlos, muss man sagen. Also ob jetzt laufen oder mit dem Fahrrad fahren, ich habe das konsequent abgesehen, aber der Jojo-Effekt kam. Ne? Und irgendwann musst du sagen, wie geht's weiter? Da kriegst du auch klare Aussagen von den Ärzten. Das funktioniert nur mit einer Magenverkleinerung. Und nicht nur die Magenverkleinerung, auch für die Zuhörer oder Zuseher. Du musst dann auch den Magen bypass, der dann auch das ganze Späßchen stimuliert, weil der Magen schnell wieder bereit ist, sich zu vergrößern. Ich habe dann in der Sana-Klinik, ja, auf Empfehlung auch von guten Fachleuten bin ich zur Sana-Klinik nach Offenbach. Also das war eigentlich so, dass ich den letzten Besuch hatte ich noch bei einem guten Arzt, der hatte Geburtstag, wurde 70 Jahre, ich war schon 70. Das war unser schöner Schönheitschirurg unten aus dem Süden.
Den bräuchte ich auch nochmal.
Wen?
Den Schönheitschirurgen, den bräuchte ich auch nochmal.
Nee, der wollte mal
schwer. Jetzt weiß ich, das war doch aus heutiger Sicht.
Die haben mir das dann empfohlen und dann habe ich das auch gemacht und die OP war entscheidend. In der Sana-Klinik, Magenverkleinerung mit Magenbypass, da musst du nachher noch mal ein bisschen nachoperieren, da die Bauchfalte und das alles weg. Und das hat mir geholfen, 90 Kilo abzunehmen, ohne zu leiden. Ohne zu leiden.
Was war für dich das Schlimmste bei den Gewohnheiten? Die Gewohnheiten müssten ja auch umgestellt werden.
Ja, ich habe dann weniger gegessen. Anscheinend durch die Magenverkleinerung. Ich brauchte mich nicht zu disziplinieren. Dann muss ich auch nicht. Ich bin jetzt nach wie vor ein Leckermörchen, aber einfach früher satt. Verstehst du, es geht nicht mehr rein.
Aber eine weise Entscheidung, weil es hat ja die Lebensqualität wesentlich positiv beeinflusst, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Aber es hat meine Lebensqualität nicht beeinflusst. Ich bin hier nach wie vor ein Leckermörchen. Ich habe 263 Sendungen Grill den Hänsler, davon auch bestimmt 80 oder 100 nach der Operation auch gemacht. Ich konnte alles schmecken, ich konnte alles genießen, nur früher kam, hallo, passt nichts mehr an, ich will nichts mehr. Und das war das Glück, das muss man einfach dazu sagen.
Das glaube ich sofort. Jetzt gucke ich auf die Uhr, liebe Leute. Damir, du hast, glaube ich, zum Schluss noch ein paar Fragen vom Manager zum Manager? Oder ist das zu hoch angekündigt?
Als Geschäftsführer unseres Unternehmens habe ich natürlich auch einen gewissen Druck und viele Aufgaben, aber nicht vergleichbar mit dem, was du ja damals so erleben durftest. Was sagst du, wie bist du damals mit diesem Druck, den du hattest, aufgrund des Rampenlichtes, aufgrund der Medien, aufgrund letztendlich auch des Erfolges, der irgendwo kommen sollte, dann auch kam. Wie konntest du die richtigen Entscheidungen treffen und wie konntest du auch ruhig und authentisch bleiben?
Also der Druck war natürlich da.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hatte höchstwahrscheinlich eine Eigenschaft, dass der mir nichts ausgemacht hat. Wenn in so einem Job arbeitest, dann macht dir das nichts aus. Was wirklich Druck war und auch meine größten Erfolge, die ich nie vergessen werde, war, ich hatte ja Rudi Völler Nummer 94 überredet zu spielen und dann hatten wir 96, der Vollbund, wir hatten Jugendtorwart drin, der Wörns ist ausgefallen, der Kirsten ist ausgefallen. Dann hatte ich mit Bernd Schuster Theater, ich kann auch vergessen, das habe ich dem Bernd immer hoch angerechnet. 3 Spiele vor Schluss haben wir in Uerdingen verloren, die waren schon abgestiegen und ich habe das aber nicht gesehen. Ich saß neben dem Sportchef der Bayer AG in dem Stadion und mir schlug die Ader anscheinend so raus. Ich habe es aber nicht mitgekriegt. Und Bernd Schuster und seine Frau haben das gesehen, haben mich dann, das hat mir auch gut getan, mich angerufen und haben gesagt, Kalli, das tut mir so leid, wir haben dich da im Stadion gesehen. Ich habe es aber nicht gemerkt selber, wie das war sichtbar. Und soll ich wieder spielen? Ich habe das mit Rudi und so abgesprochen. Peter Hamann, unser Co-Trainer, war der Cheftrainer. Und der hat mir gesagt, nee, es war schön, dass der Bernd das gemacht hat, auch seine Frau. Aber wir kriegen dann noch mehr durcheinander rein. Und wenn ich darüber nachdenke, 2002 kann ich natürlich sagen, Kinders, wir waren Vizemeister. Eigentlich waren wir Meister. Ich war im ZDF-Studio und konnte sehen, dass der Elfmeter letzte Minute für Borussia Dortmund keiner war. 2-3 spielt. Und wenn die 2 Punkte nicht gehabt hätten, wären wir Erster, Bayern München, Zweiter, Dritter. Die waren ein Punkt vor uns und wir ein Punkt vor Bayern München. Da mussten wir da putzen und sagen, Pech gehabt. Verstehst du? Das sind dann so Dinge. Das war 2002, wenn du dann sagst, würde jetzt ja noch Pokalspiel einnehmen, wenn du jetzt sagst, Champions League. Wir haben in der ersten Runde FC Barcelona besiegt. Dann gab es eigentlich damals noch 2 Gruppenphasen. In der 2. Gruppenphase wurde bei uns in der Gruppe 3. und 4. ausgeschieden. Arsenal London als italienischer Meister und Juventus Turin, Entschuldigung, Arsenal London als englischer Meister und Juventus Turin als Italiener. Wir sind ausgeschieden. Dann hatten wir Viertelfinale. Spannendes Spiel, wir haben Liverpool besiegt. Spannendes Spiel, Halbfinale, wir haben Manchester United besiegt. Auch mit einer schweren Ausfallverletzung von Jens Nwodny. Und dann waren wir im Endspiel in Glasgow gegen Real Madrid.
Ja,
Zidane hat ein schönes Tor. Ich sage mal, der hätte man halten können, war halb hoch. Die hatten alles an Bord, wir nicht. Und wir hatten Pech. Weil in der 2. Halbzeit, muss man auch fairerweise sagen, ich dachte schon, Gott sei Dank, der Keeper verletzt sich, da kam Casillas ins Tor, Jugendtorwart. Der hat alles gehalten, alles gehalten. Der wurde danach, was noch nie gab, nach dem Spiel direkt zur Weltmeisterschaft nominiert und wurde nachher mindestens 4 Jahre oder 5 Jahre Welttorhüter des Jahres. Da hast du gesagt, der Fußballgott will er nicht, der kann unser Marsch legen jetzt. Das hat natürlich schon wehgetan, obwohl wir groß aufgespielt haben. Aber das Wichtigste war 96. Rudis letztes Spiel, wir die Ausfälle gegen 1. FC Kaiserslautern und die führten. Schlüffkuck hat das Tor geschossen und kurz vor Schluss schießt bei uns Markus Münch das 1:1. Und dann nicht natürlich für den Rudi, das war sein letztes Spiel, nicht abgestiegen, drin geblieben. Ich konnte ihn dann noch überreden, was er nicht wollte, bei uns Sportdirektor machen. Er hat schon 96 gemacht, hat nie, ich habe ihn aber überredet. Also ich habe manchmal welchen gesagt, ich war ja noch schwer, ich habe mich so lange bei ihm auf den Schoß gesetzt, bis er keine Luft mehr kriegt. Aber das war eigentlich Spaß und das war Rudis Start. Ja. Ne, und wenn ich heute, jetzt fliege ich auch zur Vorrunde, zur Weltmeisterschaft, sage ich, leck mir Marsch, Rudi, ich muss dich gratulieren. 30-jähriges Jubiläum. 96 hast du gesagt, du kannst mal Bucke runterholen, schon Feierabend mit Fußball. Jetzt hast du schon 30 Jahre draufgelegt. Ne? Und das waren natürlich auch Dinge, die dich emotional berührt haben. Da muss ich sagen, da waren mehr Emotionen drin, den Klassenerhalt zu schaffen, wie man so einen Titel nicht zu gewinnen. Das wissen die meisten nicht. Das muss ich schon mal sagen. Das war ganz, ganz wichtig. Auch nicht nur für mich, für den Rudi Völler. Letztes Spiel. Und dann hat er dann auch den Sportdirektor gemacht, was er erst nicht wollte. Und dann hatten wir im Jahr da drauf die Lauterer, waren dann eine Woche später DFB-Pokal gewonnen, sind mit Otto Rehhagel aufgestiegen und direkt Meister gewonnen. Und mit der Meisterschaft konnten wir uns bei Lautern zwei Jahre später etwas revanchieren. Wir spielten zu Hause gegen Bayern München, die waren besser. Nach 20 Minuten führten die 2-0. Bei uns wurde dann Wörns wie nach dem Spiel Nationalmannschaft Vorstopper rausgesetzt. Und wisst ihr was, wir haben das Spiel 4-2 gewonnen. 3 Kirstentore. Und das hat dem ersten FC Kaiserslautern zur Meisterschaft verhalten, dass die 3 Punkte. Und ich mit hier hässig gegen Bayern München. Ich habe mich dann dafür gefreut, dass wir uns bei Kaiserslautern ein bisschen revanchieren konnten. Nicht gehässig gegen Bayern München, das ist der Verein, das Maß aller Dinge, das würde ich voll und ganz.
Ich hatte ja nach dem Druck gefragt und nehme jetzt für mich mit, dass vor allem mit viel Leidenschaft, ja, und indem man in der Sache einfach richtig drin lebt, irgendwie den Druck dann auch gar nicht richtig spüren kann, weil man einfach
so, ich sage, für
die Sache dabei ist.
Ja. Rudis Abschied,
ja.
Jetzt. Ich war stolz, ich war eigentlich bei meiner Tochter da in Nibirku und haben gesagt, jetzt fahren wir zum Spiel, also nicht zum Spiel, zu der Feier im Casino, Rudi mit verabschiedet. Und ich durfte dann die Straße um mit kleinen Tochter aus Thailand, also jetzt auch pfiffig, zack, zack, mit jetzt 16 Jahren. Bei mir, all die Fans, Kali, da war ich echt geschmeichelt, was man sonst nicht gesehen hat, weil meine Tochter im Auto saß, die war so glücklich. Und dann hat Rudi noch die Abschiedsrede gehalten und hat gesagt, eingeladen war auch bei Rudi Markus Mönch. Da hat Rudi Völler gesagt, Markus, hör mal genau zu, was ich dir sage. Wenn du eine Karte baust, du kriegst in Leverkusen immer eine Karte. Wenn keine da ist, kriegst du meine.
Stark.
Das ist doch eine schöne Aussage.
Also, der Rudi ist ja auch ein Mensch, der gönnen kann, ne? Auch was der alles erlebt hat. Aber dann, der kann ja auch gönnen. Das ist, was ein Typ. Und die haben immer alle gerufen, scheiß DFB. Ich sag ganz ehrlich, wenn Rudi Völler da unten steht, dann könnte ich nicht ruhen. Also allein, weil der da schon steht. Ja. So eine Wucht. Der bringt so eine menschliche und sportliche Wucht mit. Also das ist Rudi Völler, unfassbar.
Das war auch dann gut, Rudi Völler. Markus, bei seinem Abschied in Leverkusen, wenn du eine Karte brauchst für Leverkusen, du kriegst ja immer eine. Wenn gar keine da ist, kriegst du meine. Ein schöner Satz, ne?
Ja, sehr krass.
Und wenn man dann Rudi kennt, weiß man, der meint es so hundertprozentig.
Also bei mir ist gerade so dieses Gefühl, weißt du, wir sind so in den letzten Zügen hier im Podcast. Wann glaubst du, ist für dich der richtige Zeitpunkt, dich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen?
Ja, ich habe ja das nach 263 Sendungen, das ist Weltrekord, das muss man sich vorstellen, 3,5 Stunden. Das war für mich ein Bedürfnis, meine Herzgeschichte war nicht problematisch. Die haben mich dann direkt ins Krankenhaus, das war ein ganz altes Krankenhaus, ich denke, und dann war das hochmodern. Ich hatte natürlich den Vereinsarzt, den sein Vater war früher Pharmachef weltweit bei Bayer, der kannte das in Köln. Den nehme ich jetzt mit zu der Vorgruppe mit seiner Frau nach USA. Dankeschön, ne? Das hört ja auch dazu. Ne? Aber es ist alles gut, alles wunderbar. Ich hatte so einen Kanal hier, würde sagen zu 98% zu. Der andere Ding, zack, alles gut. Und das war dann noch mal so ein gesundheitlicher Engpass. Ich freue jetzt mich auch, dass der mitfährt. Und ansonsten, ja, ich mache ja im Fußball schon nichts mehr Großes. Dann habe ich auch diese Kochshow dran gegeben, 263 Sendungen. Aber mir war wichtig, bei der letzten Sendung zu sagen, hört mal zu, wenn ihr ein Problem habt, ruft ihr an. Ich bin da. Nicht als Willi Wichtig oder als großer Schauspieler, sondern aus Dankbarkeit bin ich immer da, auch nach 263 Sendungen. 263 Sendungen. Hat 3,5 Stunden Live-Zeit, da weiß er, dass die gedreht wird.
Stark.
Ne? Und da habe ich gesagt, ich komme immer, wenn ihr mich braucht, aus Dankbarkeit, aus Verbundenheit, Schluss aus. Beim Fußball ist das vorbei für mich. Ich habe sicherlich, das wisst ihr, Ansgar Roch, einen jungen Mann, der hat früher so Fähnchen gemacht. Da habe ich gesagt, Mensch, der hat dem liegt das doch mit dem Manager. Der mächtigste Spielerberater hier in Deutschland, Volker Struth, du kennst ihn noch als kleiner Mann. Den habe ich auch in dieses Geschäft, dieses Business reingeschubst, weil ich wusste oder glaubte, dass er es gut macht. Er hat es dann auch gut gemacht. Aber man muss dann auch sagen, ich genieße die Spiele, wenn wir nicht gewinnen. Ärgere ich mir nach wie vor, auch als alter Sack. Aber jetzt fahre ich beruhigt zur Weltmeisterschaft. Ich werde dann wieder fiebern. Ich hoffe auch, dass wir die Vorrunde überstehen. Nicht überheblich, immer schön langsam, immer schön die Füße auf dem Boden und nicht so, oh, wer kommt dann da? Ja, manchmal guckst du blöd.
Das ist so. Bin ich voll bei dir. Curaçao sind wir uns, glaube ich, einig. Müssen wir wegschießen. Aber Ecuador ist in Südamerika.
Guck mal die Ergebnisse.
Die haben, glaube ich, das letzte
Guck
Mal.
Guck mal die Ergebnisse von Ecuador.
Ja, das ist meine ich. Darauf wollte ich ja hinaus.
Ach so, Entschuldigung.
Darauf wollte ich hinaus. Eine absolute Top-Mannschaft in
Südamerika.
Weil
sie die schon besiegt haben, ne?
Ja, die haben das, glaube ich, das letzte Mal vor, ich weiß gar nicht, 17 Spielen gegen Brasilien oder so verloren. Ich will mich da jetzt nicht auf die Zahlen festnageln lassen, aber das ist.
Dann bist du ja schon gut auf dem richtigen Weg. Ja. Schön bescheiden sein, sagen, auch wenn die vielleicht nicht zu den Pfaffen rühren, wir müssen erst gewinnen.
Ja.
Die Vorrunde, die muss einfach machen.
Hast du noch was, Damir?
Ich bin einfach nur begeistert, weil du ja auch gefragt hast, wann Kalle sich denn aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde. Ich bin begeistert und dankbar, dass du auch hier zu uns, zu euch in den Podcast gekommen bist. Und ich habe eine Menge mitnehmen können und vor allem viele Emotionen und auch diese Lebensfreude hier, die du mit reingebracht hast. Vielen herzlichen Dank dafür von meiner Seite aus.
Damir, du hast mir jetzt absolut meine Abmoderation zerstört, weil ich nämlich genau auf den Punkt Dankbarkeit wollte ich nämlich auch hinaus. Danke, dass du wieder vorgegriffen hast, weil dankbar sind wir halt, wenn wir so einen Podcast-Gast haben wie Rainer Kalm. Und Rainer, vielen, vielen lieben Dank.
Die Fragen, ich habe dann mit meiner Frau 28 Seiten. Ich hatte noch nie so gute Fragen. Und ich glaube auch noch nie so guten Antworten, aber ich wollte nichts schriftlich haben. Packe ich das eine, war trotzdem schön. Aber ich muss auch sagen, ich konnte an den Fragen feststellen, dass ich eine besondere Qualität habe. Und damit bin ich auch hier viel offener, viel lockerer. Mit welchen, die das oben ein bisschen verstehen, bin ich dann noch bereit, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen.
Vielen, vielen lieben Dank.
Kann euch das aber auch mitgeben, wenn ihr es mal lesen wollt. So dem Chef mal oder ihm.
Ja, ja.
Ja, gib's dem Chef, dann weiß er, was ich für Arbeit leiste.
Bei der Fragenstellung war es gut, dass mit jetzt so ein bisschen persönlicher direkt angepackt war, aber auch gut.
Lieber Kalli, Dankbarkeit hast du gerade gesagt, das ist das schönste Stichwort. Wir sind natürlich dankbar, dass du hier bei uns im Podcast warst. Wünschen dir natürlich für deine kommende Tour nur das Beste und wir bedanken uns einfach, dass du dabei warst.
Und ich muss euch sagen, ich kann nur gut sein, wenn auch die Interviewer gut sind und die Fragen von euch, die Thematik war hervorragend.
Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ungefiltert, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Hardy Klossek. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.